Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results – Märkte aktuell. Mein Name ist Marietta Dorendorf und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
Deutschland – Reformhoffnung trifft auf die Realität des Strukturwandels. Europa – EZB vor dem nächsten entscheidenden Kapitel. USA – Nahostkonflikt – das größte Risiko für Inflation, Ölpreis und Märkte. Großbritannien – der starke Pfund – Beginn einer Neubewertung Großbritanniens. Hallo Uli und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Lass uns gerne wie gewohnt mit Deutschland starten. Die deutsche Wirtschaft sendet zur Jahresmitte erste ermutigende Signale. Die Inflation ist im Juni auf 2,3% gefallen. Die Auftragseingänge und die Industrieproduktion haben sich zuletzt verbessert. Und die Bundesregierung versucht mit Reformen, Steuerentlastung und auch Investitionsanreizen neues Vertrauen zu schaffen. Doch gleichzeitig bleibt das Gesamtbild eher fragil. Die Kerninflation liegt weiterhin bei 2,5%. Der Arbeitsmarkt zeigt kaum Erholungstendenzen aktuell und die Industrie kämpft weiterhin mit hohen Kosten, schwacher Nachfrage und zunehmendem Wettbewerbsdruck, vor allen Dingen aus China. Besonders sichtbar werden diese Herausforderungen in der Automobilindustrie. Deutschlands wichtigste Schlüsselbranche befindet sich mitten im Umbruch. Elektromobilität, chinesische Wettbewerber und technologische Anforderungen stellen das bisherige Geschäftsmodell deutlich auf die Probe. Die zentrale Frage lautet daher nicht mehr nur, ob Deutschland wieder wächst, sondern ob das deutsche Wirtschaftsmodell langfristig wettbewerbsfähig bleibt. Die Konjunkturdaten stabilisieren sich auf der einen Seite, die Politik setzt auf Reformen und Investitionen. Aber reicht das aus, um Deutschlands Wachstumspotenziale nachhaltig zu erhöhen?
Ja, das ist eine, glaube ich, ganz entscheidende Frage, ob wir den Strukturwandel hinbekommen, vor allen Dingen unter den gegebenen Standortbedingungen. Also du hast recht, die Inflation ist ein Stück weit zurückgekommen. Man sieht das übrigens auch an den Großhandelspreisen und auch an den Produzentenpreisen, die weniger stark gestiegen sind als zuvor. Also da gibt es sicherlich eine gewisse Entlastung auf der Front. Auch die Bundesregierung hat ein paar Reformen an die Kante gestellt. Das ist sicherlich noch kein ganz großer Wurf. Aber wir sehen insgesamt ja schon seit Jahren, und da gibt es eben eine intensive Diskussion, dass die Bruttowertschöpfung steigt und die Industrieproduktion nach unten geht. Und das kann man natürlich negativ interpretieren, indem man sagt, guck mal, wir produzieren aber immer weniger und graden uns ab, auch über Preiserhöhungen, bieten da mehr Services an und so weiter und so fort. Und das geht aber auf Dauer nicht gut, weil wir zu wenig investieren. Die positive Interpretation wäre, wir haben einen wirklichen Strukturwandel von Produktion hin zu eben mehr Dienstleistungen, mehr Forschung und Entwicklung und ähnlichen Dingen mehr. Da sind wir als Deutschland auch recht gut. Wo wir nur nicht gut sind, ist in IT, in Software, in künstlicher Intelligenz, in Digitalisierung. Also da nicht gut ist auch wieder falsch gesagt. Wir sind an den Universitäten gut, aber wir sind nicht gut in der Übersetzung dann in Produkte und Unternehmen. Und da müssen wir sicherlich nachlegen, um das Potenzialwachstum, was du ja angesprochen hast, nach oben zu bringen. Für die Zuhörer gerne kurz erklärt, das Potenzialwachstum, Wachstumstheorie von Robert Solow, der 1987 den Nobelpreis dafür bekommen hat, hat im Grunde genommen drei große Faktoren. Das ist Arbeit, Kapital und der technische Fortschritt, also die Produktivität. Bei der Arbeit sieht es ja in Deutschland nicht so gut aus, weil wir in den nächsten Jahren durch die Demografie viele Erwerbstätige verlieren werden. Bei den Investitionen, hatte ich kurz angedeutet, sind wir auch nicht wirklich gut, weil die Standortbedingungen eben nicht so sind, dass die Unternehmen sich die Hände reiben, um in Deutschland zu investieren. Und deswegen ist die große Hoffnung eben die Produktivität, die auch der wichtigste Faktor sind in diesem Wachstumsmodell. Und da müssen wir nach vorne kommen und da brauchen wir eigentlich mehr Software, mehr künstliche Intelligenz, mehr Digitalisierung, als wir es im Moment haben. Und insofern würde ich sagen, ja, die Fiskalpolitik hilft. Die wieder aufflammende Eskalation am Persischen Golf sicherlich nicht, was die Energiepreise angeht. Aber wir sollten dann Richtung 2027 mit Fiskalpolitik und möglicherweise dann einer etwas wirtschafts- und wachstumsfreundlicheren Europäischen Zentralbank mehr Wachstum erwarten dürfen. Und deswegen würde ich mal sagen, das Glas ist eher halb voll als halb leer.
Danke für die Einblicke. Du hattest es eben gerade schon angerissen, EZB. Da lass uns gerne den nächsten Blick drauf werfen. Wirtschaftliche Herausforderungen, Inflation in Europa. Egal, ob Unternehmen investieren, Verbraucher konsumieren oder Staaten wachsen wollen, am Ende entscheidet derzeit vor allem die Geldpolitik darüber, wie viel wirtschaftlicher Spielraum vorhanden ist. In dieser Woche steht die EZB erneuert im Mittelpunkt. Nach der Zinserhöhung im Juni auf 2,25% rechnen die Märkte aktuell mehrheitlich mit einer Pause. Gleichzeitig haben sich die Rahmenbedingungen aber verändert. Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten sorgen erneuert für Unsicherheit, Unruhe am Energiemarkt. Öl- und Energiepreise bleiben weiterhin ein Risikofaktor und die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zu niedrigen Zinsen wird zunehmend wieder hinterfragt. Die Kapitalmärkte haben lange auf sinkende Zinsen gesetzt. Wird die Inflation unterschätzt und könnte die EZB gezwungen sein, deutlich länger an einem restriktiveren Kurs festhalten, als derzeit noch erwartet wird?
Ja, das hängt eben sehr stark von den Entwicklungen an der Straße von Hormuz bzw. am Persischen Golf ab. Sicherlich versuchen die Anrainerstaaten hier Alternativen zu suchen. Es werden Pipelines gebaut oder ausgebaut, es werden neue Häfen gebaut, es sind viele LKWs unterwegs. Aber man kriegt eben doch die Straße von Hormuz momentan nicht ersetzt. Und deswegen haben wir eben nach wie vor da ein Nadelöhr für Energie, aber auch für viele petrochemische Vorprodukte. Das treibt dann die Preise und senkt die Wachstumsaussichten sicherlich. Und deswegen müssen wir da einen Blick drauf haben. Wir haben erlebt in den vergangenen 4 Monaten, dass es nicht wirklich zu einer Rezession geführt hat weltweit, aber natürlich sind die Preise hoch und Europa ist ja gerade von Gas betroffen. Also deswegen wird die Europäische Zentralbank darauf schauen. Der Markt erwartet, wie du auch gesagt hast, eine Zinserhöhung eher dann im Herbst, also im September, Oktober. Das halte ich für nicht völlig ausgeschlossen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist sogar wahrscheinlich, dass die Europäische Zentralbank da nochmal einen Schritt machen möchte. Allerdings scheint sie das, sozusagen schon mal zu machen, um ein Zeichen zu setzen, damit es eben keine Zweit- und Drittrundeneffekte gibt, die wir auch im Moment nicht so stark sehen. Und deswegen wäre, wie ich das vorhin schon über Deutschland angedeutet habe, die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank dann 2027 wieder die Zinsen zurücknehmen wird, weil das Wachstum eben nicht so stark ist und weil man dann eher keine restriktive Geldpolitik möchte, sondern wieder auf neutral in Anführungsstrichen zurückgehen möchte, was wahrscheinlich irgendwo um die, wenn nicht sogar unter 2% dann liegt.
Danke für die Einschätzung. Dann lass uns gerne im Rahmen des Nahostkonflikts weiter im Thema Richtung USA blicken. Während die US-Wirtschaft weiterhin bemerkenswert robust bleibt, hat sich der Fokus der Kapitalmärkte zuletzt wieder verstärkt auf den Nahen Osten verlagert, wie du auch eben schon gesagt hast. Die Fed verweist in ihrem aktuellen geldpolitischen Bericht ausdrücklich auf die Auswirkungen der gestiegenen Energiepreise infolge der Konflikte in der Region. Die amerikanische PCE-Inflation liegt aktuell bei 4,1%, die Kerninflation bei rund 3,5%, leicht darunter und damit weiterhin deutlich oberhalb des Zielwerts der US-Notenbank. Für Anleger geht es dabei längst nicht mehr nur um die Geldpolitik. Entscheidend ist die wirtschaftliche Kettenreaktion. Steigende Ölpreise könnten die Inflation wieder anheizen, Zinssenkungen verzögern und damit Wachstum, Konsum und Unternehmensgewinne beeinflussen. Und wenn wir auf die Zinssenkung blicken, dann ist das ja entsprechend auch schon im Markt eingepreist, dass Zinssenkungen eher in weiterer Zukunft stehen, als das, was der Markt vielleicht kurzfristig einpreist. Viele Anleger sehen derzeit KI als wichtigste Markttreiber. Ist der Nahostkonflikt möglicherweise das deutlich größere Risiko und das bedeutendere Thema als das Thema der KI?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, sondern ich halte es für nach wie vor für eine temporäre Frage. Wir haben jetzt Eskalationen gesehen, auch gerade auf der verbalen Seite. Wenn man sich aber jetzt die ganz jüngste Vergangenheit anguckt, gab es auch aus dem Iran Und da muss man immer ein bisschen gucken, wer ist denn überhaupt befähigt, sich qualifiziert zu äußern, weil es ja offensichtlich auch eine Diskussion zwischen Hardlinern und Diplomaten in Anführungsstrichen gesagt gibt. Aber es gab zuletzt Stimmen, die doch wieder für Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten plädieren, nachdem es ja zuerst hieß, das Abkommen sei gescheitert und würde auch so schnell nicht wieder aufgenommen werden. Also sei es drum, zuletzt waren die Wachstumszahlen in den USA eher positiv, die Inflationszahlen waren eher etwas rückläufig. City Surprise Index ist sehr schön im positiven Bereich, also hier, wo die Erwartungen an volkswirtschaftliche Erwartungen auf Tatsachen treffen, sind die Tatsachen dann sogar besser als die Erwartungen. Und insofern scheint es der US-Wirtschaft nicht so schlecht zu gehen, was aber besonders eben an diesen hohen Investitionen in die künstliche Intelligenz liegt. Und da werden dann immer wieder Fragezeichen dran gemacht. Also während wir früher gesagt haben, naja, der Aktienmarkt guckt ja auf die Volkswirtschaft und wie geht's denn da weiter, ist es heute fast umgekehrt. Die Volkswirtschaft guckt auf die Aktienmärkte und ob denn diese Investitionen weitergehen, weil sie eben ein so starker Wachstumstreiber sind mit Investitionen, ja in diesem Jahr irgendwo um die 800 Milliarden und im nächsten Jahr möglicherweise dann sogar bis zu einer Billion. Also das ist sicherlich für die US-Volkswirtschaft und für das Wachstum noch entscheidender als die Frage, die sicherlich den einzelnen Konsumenten natürlich bewegt, aber ob der Gasoline-Preis jetzt bei $4 liegt oder etwas drüber oder drunter. Diese hohen Investitionen sind es, was wir im Moment treiben. Und der US-Konsument insgesamt ist relativ stabil. Da reden wir ja gerne von einer K-Shape-Konsumkurve. Also vor allen Dingen diejenigen, die eben die entsprechende Jobs und Einkommen haben und relativ gut verdienen, konsumieren fröhlich weiter. Und ja, wie das eben so ist, der Sozialstaat ist natürlich in den USA nicht so vorhanden, wie das bei uns der Fall ist. Aber insgesamt Konsum und Investitionen, dazu eben große fiskalische Defizite, die ja auch gefahren werden, das sieht im Moment nicht nach einer Rezession aus.
Danke für die Einblicke. Dann lass uns gerne zum Abschluss Richtung Großbritannien blicken. Dort steht derzeit die Frage im Mittelpunkt, ob die Märkte nach Jahren politischer Unsicherheit neues Vertrauen fassen. Großbritannien überrascht 2026 bislang recht positiv. Das Pfund handelt auf einem 13-Monats-Hoch gegenüber dem Euro und hat seit Jahresbeginn rund 3% aufgewertet. Hintergrund ist vor allem der Rückgang der politischen Risikoprämie. Die neue politische Führung signalisiert Fiskaldisziplin, während die Märkte zugleich wieder stärker auf die wirtschaftlichen Fundamentaldaten blicken. Die Inflation bleibt mit 2,8% zwar sehr erhöht, die Dienstleistungsinflation liegt sogar bei 3,7% und die Bank of England hält den Leitzins aktuell bei 3,75%. Viele Anleger hatten Großbritannien nach Brexit, Inflationsschock und politischen Turbulenzen abgeschrieben. Ist die aktuelle Stärke des Pfunds nun der Abbau politischer Risikoprämien oder beginnt der Markt gerade Großbritannien wirtschaftlich auch ein Stück weit neu zu bewerten?
Ja, nach meiner Beobachtung ist es tatsächlich so gewesen, dass der jetzt neue, muss man ja sagen, Premierminister Burnham in der Vergangenheit gesagt hat, dass ihn fiskalische Konsolidierung nicht so sehr interessieren würde, er da mehr Geld ausgeben möchte, um eben die Beschäftigung anzukurbeln. Er hat aber mittlerweile eben da verbal zumindest eine durchaus andere Note angeschlagen und insofern haben die Kapitalmärkte meiner Ansicht nach eher darauf reagiert, dass eben, wie du richtig sagst, das politische Risiko ein Stück weit ausgepreist wird, dass hier ähnlich wie wir das ja schon mal bei Liz Truss gesehen haben, die Kapitalmärkte eben dann mit stark steigenden Zinsen für Disziplinierung sorgen. Wir sind da aber noch nicht, glaube ich, am Ende der Diskussion, sondern wir werden sehen, welcher Kanzler, also Schatzkanzler in Großbritannien, der dann jetzt ins Amt gehoben wird. Und das werden die Märkte sicherlich mit großer Aufmerksamkeit beobachten, erstens die Personalie an sich und zweitens dann natürlich noch viel wichtiger, was werden da die Akzente sein und geht es da eben in die Richtung weiterer Konsolidierung der Staatsfinanzen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Pfund stärker wird, dass die Bank of England auch mehr Spielraum hat, dann die Zinsen zu senken und dass die ökonomische Lage weiter nach oben geht. Sollte es andersrum sein, könnte der Markt eben sehr empfindlich, wie gesagt, Stichwort Liz Truss, reagieren und deswegen wird das sicherlich eine spannende Beobachtung im Vereinigten Königreich sein, wer denn da und mit welchen Akzenten nächster Schatzkanzler werden wird.
Bleibt also weiter entspannt. Vielen Dank für deine Einblicke. Wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin alles Gute und danke fürs Zuhören.
Danke, Marietta. Tschüss.